In der heutigen Folge spricht Barbara Benz über Heilung von körperlicher und seelischer Ohnmacht.
Es hatte die vergangenen Tage stark geregnet, so stark, dass es Pfützen gebildet hatte in unserem Garten. Eines meiner Kinder drückte die Nase an die Scheibe der Terrassentür und sagte: Mama, ich möchte Pfützen stampfen gehen. Es dauerte nicht lange, da wollten alle vier Pfützen stampfen gehen. Und dieses Erlebnis ist mir so klar geblieben, weil es ein Gefühl in mir offenbarte, das ich ständig kannte. Zu jenem Zeitpunkt bin ich 33 Jahre alt, 10 Jahre verheiratet und bereits Mutter von 4 Kindern. Ich bin sogar schon 13 Jahre lang Christ. Also habe ich meinen Kindern die Gummistiefel angezogen und habe sie rausgelassen in den Garten. Und ich habe gesehen, wie sie ihre Hände und ihre Arme geschwungen haben, wie sie ihre Beine da in die Pfütze hineingestampft haben. Und ich habe ihre Leichtigkeit, ihr Unbeschwertsein. Und ich hätte das so gerne gespürt, diese Leichtigkeit, so wie es Kinder eben tun. Aber was ich merkte, war diese Ohnmacht. Und diese Ohnmacht war wie das Tragen eines schweren Mantels. Und wenn ich meine Kinder so beobachtete, dann überkam ich diese Angst, dass jemand in ihr Leben treten könnte und einfach diese Ohnmacht in sie hineindrücken. Ja, die Antidepressiva, die ich genommen habe, die haben mir das Gefühl gegeben, als ob ich in einem Glaskörper sitzen würde, als ob es windstill wäre, emotional windstill wäre in mir drin. Ich hätte so gern dieses Leben gespürt. Heute weiß ich, was dieses Ohnmachtsgefühl war. Als ich 4 Jahre alt war, war ich der sexuellen Gewalt von 4 Männern ausgesetzt. Und die haben da mich aufgebrochen. Die haben meine Seele aufgebrochen, meinen Körper aufgebrochen, meinen Geist aufgebrochen. Dadurch ist ein Filter auf den Blick auf mich selbst, den Blick in die Welt, den Blick auf Gott und den Blick auf meinen Nächsten gelegt worden. Dieser Filter hat alles verzerrt, meine Wirklichkeit, wie ich ins Leben blicke. Hat diesen Filter der Ohnmacht da reingelegt. Ich war so ängstlich. Und diese Angst ließ mich oft aggressiv sein, damit das Außen wegblieb von mir oder damit das Außen einfach mir nicht mehr so nahe kommen würde. Denn diese Ohnmacht wollte ich nicht immer wieder und wieder erleben. Als ich 12 war, habe ich angefangen, Drogen zu nehmen. Ich habe mir gedacht, wenn ich den Tod schmecke, dann spüre ich das Leben vielleicht mehr. Ich hatte immer diesen Zerstörungswahn in mir, diese innere Sehnsucht, sterben zu wollen, die damals in mein Leben hineingedrückt wurde. Aber eigentlich wollte ich leben. Da kommt mir das Bild von Michelangelo in den Sinn, die Erschaffung Adams. Wie Gott Vater mit ausgestrecktem Zeigefinger Adam ins Leben ruft. Und in diesem Bild ist mir immer die Distanz aufgefallen zwischen diesen zwei Zeigefingern. Und ich weiß, es geht im Leben nicht um einfach nur die Nähe von Gott zu spüren, die Nähe zu ihm zu erleben, sondern es geht um eine Berührung, um einen Fingerzeig von Gott, um einen Dornbusch, so wie es bei Mose war beispielsweise. Ich hatte auch so einen Dornbusch, ein ganz besonderer. Sie war 80, sie hieß Elisa. Ich habe sie kennengelernt in einem Pflegeheim, wo ich gearbeitet habe. Sie war da bettlägerig. Sie war 80 und wurde alle 3 Stunden gelagert. Einmal schaute sie Richtung Fenster, einmal Richtung Türe. Sie hat sich ernährt von püriertem. Sie hat Wasser aus der Schnabeltasse bekommen. Also eigentlich für mich nicht mehr groß lebenswert. Aber sie war es, die mir das Leben gezeigt hat. Sie war es, die mich in den Himmel geschubst hat. Jedes Mal, wenn ich die Tür aufmachte und in den Raum gekommen bin, sagte sie, Barbara, bist du es? Ja, Elisa, ich bin's. Weißt du, dass Gott dich so sehr lieb hat? Und wenn ich in ihre himmelblauen Augen geschaut habe, dann habe ich da so eine starke Liebe gesehen. Und diese Liebe, die hat immer wieder versucht, mich zu erobern. Es dauerte ein Jahr, bis ich mich von ihr in den Himmel schupfen ließ. Ja, Elisa hat meinen Geist ins Leben gerufen, sozusagen. Sie war dieser brennende Dornbusch für mich. Aber meine Seele hat trotzdem weiter gelitten. Da kommt mir diese zwei Gebetserlebnisse in den Sinn. Verschiedener konnten sie nicht sein. Das eine war demütigend und kraftlos. Das andere war powerful. Also, ich war da in einer Church und es gab die Möglichkeit, Gebet zu empfangen. Ich war natürlich da sehr offen dafür und habe mich gerade hingestellt, dass man für mich betet. Und es haben mich drei junge Frauen erwartet und haben mir einen Stuhl hingestellt, dass ich mich da hinsetzen kann. Und sie haben zu mir gesagt, wofür können wir beten? Und ich sagte, ich bin depressiv. Ach, okay. Sie haben ein kurzes Gebet formuliert und als sie mit einem Amen abgeschlossen haben, sagte eine davon, und jetzt lach darüber, lach über diese Depression. Und ich in meiner Nüchternheit, und wie soll das gehen? Sag einfach, ha, ha, ha. Ich weiß nicht, was dümmer war. Mein Ha-ha-ha oder diese Aufforderung. Wie soll ein Gefäß, das voll ist von Schmerz, Freude empfangen? Einfach ein Kommodengebet. Ich zieh mal die Schublade der Depressionen raus und schau mal, ob's funktioniert. Der Mensch ist so komplex. Schau nur deinen Fingerabdruck an. So einzigartig wie der Fingerabdruck, so einzigartig ist die Erlösung des Menschen, so einzigartig ist die Heilung. Wenn du betest, dann bete in Wort und Geist oder lass es sein. 4 Jahre später war ich in einer anderen Church. Ich war wieder so weit, dass ich Gebet haben wollte. Und ich begab mich in einen Gebetsraum. Es dauerte nicht lange, da kam eine ganze Gebetstruppe in den Raum. Da war eine etwa 80-jährige Frau in weißen Turnschuhen dabei, die direkt auf mich zusteuerte. Sie sprach nichts mit mir, sondern sie tippte mit ihrem Zeigefinger auf meine Stirn und betete etwas ganz Kurzes. In dem Moment fiel ich auf den Bauch, Arme und Beine ausgestreckt für 40 Minuten. Ich konnte weder Arme noch Beine bewegen. In diesen 40 Minuten wurde die ganze Traurigkeit aus mir herausgesogen, oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Sie wurde einfach absorbiert. Es war, als ob dieser Stachel, der immer noch in meiner Seele drinsteckte, rausgezogen worden wäre. Als ich am nächsten Tag nochmal in einen Gebetsraum gegangen bin, da habe ich, obwohl niemand für mich gebetet hat, eine Vision gehabt. Ich habe mich gesehen, wie ich ein Fotoalbum öffne, wie ich mich sehe als 4-jähriges Mädchen, das von 4 Männern sexuelle Gewalt erlebt hat. Und diese Bilder waren zum Teil ganz klar und zum Teil verschwommen. Und da wusste ich, jetzt bin ich frei. Ich weiß, warum meine Seele so traurig war. Seele und Verstand ist zusammengekommen. Emotion und Ratio haben sich quasi die Hand gereicht. Am selben Abend habe ich dann meinem Mann geskypt, weil er mehrere tausend Kilometer von mir entfernt war. Und ich habe zu ihm gesagt, Manuel, ich werfe die Medikamente jetzt in die Mülltonne. Er war nicht sonderlich erfreut. Er hat gesagt, nee, Barbara, lass mal, nimm die weiter, wir kommen nach Hause und setz die mit dem Arzt ab. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte frei sein. Ich hoffe, es ist klar, dass ich nicht gegen Medikamente bin. Immerhin haben sie mich 7 Jahre getragen. Und ich habe die Medikamente dann wirklich in die Tonne gekloppt. Diese Heilung meiner Seele, diese Ohnmacht, die da geheilt wurde in meiner Seele, die hat mich wirklich freigesetzt und hat mich vorbereitet auf das Ereignis, was nur ein Dreivierteljahr später in mein Leben wie eine Bombe eingeschlagen hat. Eine körperliche Ohnmacht, ein Hirnschlag. Es war so, dass ich nicht unvorbereitet in dieses Ereignis hineingetreten bin oder dass mir das widerfahren ist, sondern ich erlebte etwa 4 Monate vor diesem Ereignis, hatte ich einen Traum. Und in diesem Traum hat eine Stimme mit mir gesprochen und gesagt, es wird etwas mit deinem Kopf passieren, du wirst daran nicht sterben, aber lass meine Hand niemals los. Und am nächsten Tag habe ich meinen Kindern und meinem Mann davon berichtet. Es dauerte aber, wie gesagt, nochmal 4 Monate, bis ich an einem Morgen aufgewacht bin und keine Kontrolle mehr über meinen Körper hatte. Ich habe meine Augenlider aufgemacht und meine Augen drehten sich einfach im Kreis. Ich versuchte, Worte zu formulieren, damit mein Mann, der neben mir lag, reagieren konnte. Aber es kam nichts über meine Lippen. Diese Ohnmacht, diese körperliche Ohnmacht war so heftig. Sie setzte sich so stark in meinen Körper rein. Das hat mich sehr erschreckt. Und trotzdem wusste ich, es wird vorübergehen. Aber ich dachte, es wäre so wie ein Wimpernschlag, so nur ein Augenblick. Aber dass es 1,5 Jahre gegangen ist, bis ich wieder innerlich und äußerlich auf den Füßen war, davon hatte ich noch keine Ahnung. Aber ich weiß, wie körperliche Ohnmacht sich anfühlt. Und ich weiß, wie seelische Ohnmacht sich anfühlt. Und ich weiß, wenn Gott da hineinbricht und da Heilung bringt, was für eine Stärke daraus entsteht. Ich habe 2 Dinge gelernt in dieser Zeit. Das eine, es gibt da diesen schönen Vers in der Bibel, wie ich sehe mich wie in einem Spiegel, in einem trüben Spiegel, verzerrt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur stückweise, aber dann werde ich erkennen, so wie ich erkannt worden bin. Mit anderen Worten, der Mensch begreift sich nur stückweise. Er hat seine eigene persönliche Wirklichkeit, aber wenn Gott in seine Wirklichkeit hineinkommt, solch einem Fingerzeig macht, dann geht er wie ein neues Scheunentor auf. Da geht wie ein, als ob das Licht hineinbricht in eine persönliche Dunkelheit. Immer mehr wird der Mensch sich selbst begreifen, indem dass er sich von Gott berühren lässt und eben nicht einfach nur seine Nähe hat. Es geht nicht um Nähe, es geht um Berührung. Wir können aneinander heilen und wir können aneinander erkranken. Also ich bin in meiner Vergangenheit an Menschen erkrankt, weil sie in mein Leben hineingebrochen sind. Und ich bin auch an Menschen geheilt. Gott hat Menschen in mein Leben geschickt, die mir Heilung gebracht haben. Und er selbst hat mich berührt. Und das Zweite, Leben und Tod ist in der Macht der Zunge. Wir sprechen entweder Leben oder wir sprechen Tod. 60.000 bis 80.000 Gedanken denken wir pro Tag. Gedanken sind unausgesprochene Worte, haben aber dieselbe Wucht. Alles, was gegen die Identität spricht, was gegen die Zugehörigkeit spricht, was gegen die Sinnhaftigkeit spricht, ist Tod. Alles, was für die Identität spricht, für die Zugehörigkeit und für die Sinnhaftigkeit, ist Leben. Dinge wie, ich bin wertvoll, ich bin willkommen, ich habe Bedeutung. Als Kind wollte man mich mundtot machen, den Tod in mich hineindrücken. Aber ich bin ein Kind des Lebens, hier, um Leben zu sprechen.